Liebe Freunde, heute zu Gast der Unternehmer, Berater für Existenzgründer und einer der größten Bayern-München-Fans, Rico Damaske.
Tatsächlich war die Firma in der Schweiz gegründet und hatte aber ihren ersten und auch damals einzigen Hauptsitz in Gera. Hat heute, glaube ich, weltweit über 4000 Angestellte, ist der Co-Partner der NBA, ist ein riesen Global Player geworden, war damals sehr unscheinbar, ist ein bisschen unterm wahrsten Sinne des Wortes Radar gelaufen, aber eine riesen Firma. Ich habe da, wie gesagt, wir hatten da Niederlassungen in Tallinn, da war ich relativ oft, Estland aufgebaut, ich war in Hongkong gewesen, habe dort ein Büro aufgebaut, wir hatten Montevideo, Minneapolis, also das war spannend und das war natürlich eine riesen Sache, wo ich auch natürlich viel gelernt habe. Mhm.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Seit 2016 ist der Unternehmer Rico Damaske mit seinem Unternehmen TB Effizienzberatung GmbH selbstständig. Rico berät Existenzgründer, aber auch erfahrene Unternehmer und Unternehmerinnen bei der Bewältigung ihrer täglichen Arbeit. Rico selber spricht 4 Sprachen, ein Herzensthema, geprägt durch seinen Vater Roberto Damaske, ist die Energieeffizienz in Unternehmen und die Nutzung aktueller Förderprogramme. Ich selbst habe gerade auf dem Energiesektor mit Rico sehr gute Erfahrungen sammeln können. Er hat in einem Mietshaus den Umbau von Ölheizung zu Luftwasser-Wärmepumpe intensiv begleitet. Im Gespräch haben wir über Persönliches, über Leistungssport, seine beruflichen Werdegang und seine große Liebe zum FC Bayern München gesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn, liebe Freunde, machen statt Quatsch. Rein ins Rico Damaske Update. Auf geht's! Ja, lieber Rico, schön, dass du heute hier im Gera Stadtgeflüster zu Gast bist.
Hallo lieber Mike, schön, dass ich da sein darf.
Fangen wir gleich mal an. Rico, erzähl mal, bevor wir in das Unternehmertum reingehen, erzähl mal ein bisschen, wo bist du Urgerscher? Was hast du gelernt? Was hast du studiert? Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Warum bist du verheiratet? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
Also, ich bin 1981 in Gera geboren und bis heute auch wohnhaft in Gera. Ja, eine wunderschöne Kindheit, sage ich mal, in Gera verbracht zu DDR-Zeiten, im Kindergarten, Kinderkrippe und auch die ersten Schuljahre. Nebenbei war ich dann Leistungsturner in den ersten Jahren. Dann kam die politische Wende und es ging für uns als Kinder eigentlich alles so weiter. Ich war noch auf der Lutherschule 2 Jahre und bin danach aufs Goethe-Gymnasium hier in Gera gegangen und habe dort im Jahr 2000 mein Abitur abgeschlossen. Und bin dann nach dem Abitur direkt zur Armee 1 Jahr. Das war damals noch Pflicht und habe da auf dem Hain, sage ich jetzt mal Gott sei Dank, das Jahr verbracht. War dort Minenwerfer, Skorpionfahrer, habe dort auch ein paar interessante Erfahrungen sammeln können. Und danach habe ich mein Studium in Jena, das Studium der Betriebswirtschaft, Diplom-Betriebswirt, ergriffen und habe das dann auch im Jahr 2006 als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen.
Also Turnen war Leistungssport, also ähnlich wie dein Vater, der Roberto, beste Grüße gehen schon mal an der Stelle raus, weil der letztens bei mir zu Besuch war und dann sagt er, ich kann den Flickflack. Und da sage ich, was, wieso kannst du einen Flickflack?
Ja, der Fadi kann den tatsächlich noch, ich leider in der aktuellen Form nicht. Ich war auch nur 2 Jahre Leistungsturner, hatte aber zum Teil dieselben Trainer oder Gefährten, die auch mein Vater schon kannten. Und jetzt rein vom Sportlichen war das, wie gesagt, zu DDR-Zeiten wirklich ein sehr harter Leistungssport. Du kennst das ja, du warst Wasserballer. Und ich bin dann aber danach, es hat nicht ganz für Olympia gereicht und das war das Ziel beim Turnen. Die haben wirklich nach ganz oben geschaut und bin dann danach zum Tischtennis gegangen und dort bin ich seit 35 Jahren.
Und jetzt aktiv. Auch aktiv noch?
Noch
aktiv. Also das machst du auch noch und genau. Gibt es da irgendwie auch so Meisterschaften oder sowas? Spielst du da mit oder ist nur Freizeit?
Gibt alles. Also ich bin mittlerweile, wie ich immer so schön sage, in der Volkssportgruppe aktiv. Spiel noch in der 6. Mannschaft, Kreisliga, wirklich just for fun, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde. Hab das viele Jahre als Leistungssport betrieben. 4-5 Mal die Woche Training. Wirklich dann mit Einzelmeisterschaften in aller Couleur und Mannschaftsmeisterschaften. Aber da hat aufgrund der beruflichen Tätigkeit aufgrund des Alters hat sich das, ein bisschen normalisiert und dort mache ich nur noch Freizeitsport.
2016 hast du dich ja selbstständig gemacht, aber bis dahin war ja noch mal ein bisschen ein weiter Weg. Da muss man noch mal so um die ich glaube, 20 Jahre nochmal überbrücken. Was hast du alles beruflich kurz, vielleicht kannst du nochmal einen kurzen Ausblick geben, was du da alles beruflich gelernt hast, wo du überall warst.
Ich habe das Studium, meine Kernschwerpunkte waren Marketing und Personal. Und dieses Thema des Personalers hat mich dann auch, sag ich mal, umgetrieben und weitergetrieben. Und bereits während des Studiums hatte ich einen Studienjob, Nebenjob bei Sportradar in Gera. Und tatsächlich war das dann auch mein erster Arbeitgeber. Und dort habe ich angefangen als Abteilungsleiter im LiveScore, hatte dort einige Menschen unter mir, kommen wir eventuell später nochmal drauf, und habe dort eben als Angestellter, sag ich mal, gearbeitet. Das hatte einen Nachteil: Sport, wann findet der meiste Sport statt? An den Wochenenden, 3 von 4 Wochenenden gearbeitet. Und deshalb war dort 2014 Schluss. Und da habe ich bei einem befreundeten Unternehmer, dem Markus Bauer, angefangen im kaufmännischen Service und habe dort zwar als Angestellter, sage ich mal, fungiert, aber eigentlich die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, in dieses Beratende, was ich seit 2016.
Sportradar, war das so eine Sportwettenfirma oder was war das? Oder ist die auch aus Gera gewesen? Oder?
Tatsächlich gab es in Gera Sportwetten Gera. Das war relativ überregional bekannt, weil aufgrund des alten DDR-Vertrages durften zur damaligen Zeit, sowas durfte nicht gemacht werden, außer eben in der DDR. Und da gab es noch Sportwetten Gera. Hatten wir nichts damit zu tun. Wir waren Datenzulieferer für Wettanbieter wie Bet in Win oder was es da alles gab.
Tipico und sowas.
Tipico, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich war die Firma in der Schweiz gegründet und hatte aber ihren ersten und auch damals einzigen Hauptsitz in Gera. Hat heute, glaube ich, weltweit über 4000 Angestellte, ist der Co-Partner der NBA, ist ein riesen Global Player geworden, wahrscheinlich dank mir.
Und 100%.
Und war damals sehr unscheinbar, ist ein bisschen unterm wahrsten Sinne des Wortes Radar gelaufen, aber eine riesen Firma. Ich habe da, wie gesagt, wir hatten da Niederlassungen in Tallinn, da war ich relativ oft, Estland aufgebaut. Ich war in Hongkong gewesen, habe dort ein Büro aufgebaut. Wir hatten Montevideo, Minneapolis. Also das war spannend und das war natürlich eine Riesensache, wo ich auch natürlich viel gelernt habe.
Aber letztendlich warst du immer Angestellter und irgendwann musst du ja den Punkt gekriegt haben, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig und gehe so ein bisschen in die Fußstapfen auch des Vaters, ja, der ja viele Jahre eigentlich auch immer so ein bisschen unterm Radar, aber eigentlich war er so ein bisschen der ungekrönte König.
Ja, Mike, ich muss dir sagen, das war ein schweres Brot. In jungen Jahren, so mit 15, 16, 17, wo es da auch darum ging, was willst du denn mal lernen, was willst du denn eigentlich mal werden, muss ich persönlich sagen, hatte ich für mich noch keine richtige Lösung gefunden. Und es ist damals, das soll gar nicht irgendwie despektierlich klingen, es ist dann nur in Anführungsstrichen in Betriebswirtschaftsstudium. Das klingt erstmal immer langweilig, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, mache ich Betriebswirtschaftsstudium. Es war auch geschuldet, ich wollte alles nur nicht das machen, was der Vater macht. Wir sehen uns schon ähnlich und alles. Viele haben immer gesagt, naja, du fängst dann bei deinem Vater an und gut. Das war mir zu einfach, das war mir das wollte ich nicht. Der Prophet gilt nicht viel im eigenen Land. Natürlich hat er mich geprägt, natürlich war das immer irgendwo ein Leuchtturm und ich kann das nur sagen, beide Eltern aber sind da absolute Vorbilder in allen Lebensbereichen und der Vater natürlich als Unternehmer sehr, weil man alle Facetten, er war ja auch Unternehmensberater, da hat man ja noch mehr Facetten, da hat man nicht nur das eigene Unternehmen, was man führt, sondern man ist quasi auch noch mit 50 bis 100 anderen Unternehmen verbunden und erlebt dort alle Höhen und Tiefen mit. Und wir als Kinder haben das natürlich auch miterlebt, weil man viele Freundschaften, Bekanntschaften da schließt und weil man da in einer gewissen Blase und einem Freundeskreis eben mit aufwächst. Und das waren natürlich die ersten Berührungspunkte.
Also Familie Damaske, muss man ja sagen, ab dem Jahre 1990, also mehr als die Hälfte aller Gerschen Unternehmen, ist durch die Unternehmensberatung Damaske gelaufen und haben sozusagen die ersten Schritte unternehmerisch dort gelernt. Das muss man einfach klar sagen. Und jetzt hast du sozusagen das Thema aufgegriffen. 2016 hast du dich selbstständig gemacht. Was war da so deine Gründungsidee? Also was hast du da gemacht?
Wir können da anknüpfen, wo wir gerade aufgehört haben. Es war so, mein Vater hatte sich dann entschieden, mehr in das Thema Energieberatung zu gehen.
Aber beides, Unternehmensberatung und Energie.
Genau, hat aber schon den Fokus mehr auf die Energieberatung gelegt. Und dieses ganze Thema der Unternehmensberatung, das hat sich dann rauskristallisiert eben bei dem kaufmännischen Servicebauer, dass das schon auch eine Stärke von mir ist, dass ich kommunikativ stark bin, dass ich natürlich durch einen Vater auch einen kleinen Mentor mit anders jemand, den ich fragen konnte. Und das war eigentlich die Intuition. Es gab sehr, sehr gute Beraterförderprogramme, wo eben der Unternehmensberater gut bezahlt wird, gut gefördert wird, vor allen Dingen für den Kunden. Und ich konnte eigentlich dann 2016 sagen, jawohl, ich mache mich selbstständig. Ich hatte ein paar Projekte, die ich betreuen konnte und wo ich gesagt habe, komm, das mache ich jetzt als Selbstständiger und ich gehe einfach in die Sparte, in die ich eigentlich gar nicht gehen wollte, also genau das, was der Vater macht. Aber ich habe es als eigenes Unternehmen gemacht. Ich habe nicht beim Fadi angefangen, ich habe meine eigene Firma gegründet.
Die TB, Effizienzberatungs GmbH,
genau,
ne?
TB, Tamaske Bauer. Damals war der Markus Bauer, der eben kurz davor noch mein Chef war, sozusagen, war dann mein Partner. Und ja, durch die ersten Projekte, die wir da betreut haben, haben wir diese Firma gegründet und waren dann seit dem 1.8.2016 selbstständig und eben auch für uns verantwortlich.
Bist du Hauptgesellschafter oder wie ist die GmbH, die Anteilsverteilung?
Ja, damals waren wir beide Geschäftsführer 50%. Aktuell bin nur noch ich mit 100%. Der Markus hat einen anderen Weg eingeschlagen. Da hatte sich dann bei einem Kunden von uns was ergeben mit der Korrekthaus- und Grundstücksverwaltung vom Andreas Künzel. Da ist der Markus glücklich und hat dort eine sehr gute Aufgabe gefunden und dadurch haben sich unsere geschäftlichen Wege da etwas getrennt. Und ich bin jetzt wirklich aktuell, um auch den Bogen ganz zu Ende zu spannen, ich sitze tatsächlich jetzt auch in der Lessingstraße 4 bei meinen Eltern im Haus, also beim Fadi, der kommt früh als Frühstücksdirektor, da er jetzt Rentner ist, mal runter. Man tauscht sich immer noch eng aus und das ist wirklich wunderbar, dass auch das hat nochmal Kraft gekostet, seine Grenzen abzustecken und so weiter und so fort. Ich habe immer gesagt, Weihnachten gibt's Stollen, das ist das Wichtigste. Bei der Mama unterm Weihnachtsbaum muss man friedlich sein. Da wir uns sehr, sehr ähnlich sind, hat das schon auch immer mal Spannung gegeben. Haben wir aber lösen können. Das war eine Leistung und mittlerweile ist das ein sehr wirklich harmonisches und auch gutes Zusammenarbeiten. Und das ist das Wichtigste.
Hast du jetzt aktuell Mitarbeiter?
Ich habe aktuell 1,5 Mitarbeiter, die mir eigentlich den Rücken ein bisschen frei halten, nochmal Termine machen. Ich habe leider Gottes noch sehr, sehr viel Berichtsarbeit. Das ist heute noch so. Das wird etwas einfacher durch das Thema der KI und so weiter. Kann man sich da schon unterstützen lassen. Aber das ganze Thema der Förderungen, der Fördergelder, der Beantragung ist sehr, sehr viel Bürokratie, Unmengen Bürokratie. Und da ist es gut, auch noch jemanden an der Seite zu haben, der gewisse Checklisten aber an den Unterlagen, Unterschriften einholt, ist viel unterschreiben. Und da bin ich froh, dass ich da auch Hilfe habe.
Die Effizienzberatung selber, also so wie ich das mitgekriegt habe, auch in der Recherche, du machst im Grunde genommen zwei Dinge. Das eine ist, wenn jetzt Neugründer kommen, Startups, die können zu dir kommen, die berätst du, wie sie die ersten Schritte gehen. Aber, und das sind ja meine Erfahrungen mit deinem Unternehmen, du bist auch jemand, der im Energiesektor sehr aktiv ist und dort auch berät und dann ab und zu mal auch das ein oder andere an Fördermitteln rausholt, oder?
Genau, ich erkläre es immer so. Bei Unternehmensberater denkt man häufig fast nur an Existenzgründung. Das ist tatsächlich nur ein relativ kleiner Teil. Das sind so 15-20% meines alltäglichen, ja, meines Tagesprogramms. Das kann man auch nicht steuern. Ich bin ja darauf angewiesen, wann und wie Gründer kommen. Letzte Woche hatte ich 3 Gründer da, wunderbar, denen man dann den ersten Schritten natürlich hilft, denen man ein bisschen Sicherheit gibt. Und der größere Teil meiner Arbeit ist eben das Thema Fördermittel beschaffen. Das greift natürlich auch bei den Existenzgründern, aber hauptsächlich natürlich auch bei Bestandsfirmen. Und da geht es mittlerweile nach all den Jahren mit dem, was man sich da aufgebaut hat, geht es eben da oft um Hunderttausende Millionen. In der schwierigen wirtschaftlichen Zeit heutzutage ist jedes Unternehmen, die meisten meiner Kunden sind zwar KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen bis 250 Angestellte, bis 25 Millionen Umsatz, aber da werden eben neue Maschinen angeschafft, Hallen gebaut und da geht es schon um einige Fördermittel. Nahrungsmittel. Und der letzte Punkt, den du schon angesprochen hast, der eben in meinem Gesamtbereich ist, ist diese Energieberatung. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich in die Lessingstraße mitgezogen bin mit meinem Büro und dort in der Energieberatung als Vertriebler arbeite, da sich das sehr, sehr oft natürlich miteinander verbindet.
Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, bin ja ein Riesenfreund des Unternehmertums, deswegen machen wir die Dinge ja auch, wie wir sie tun, schon seit vielen Jahren. Jetzt überlegt jemand, ich will mich selbstständig machen, kann zu dir kommen, in Lessingstraße, lässt sich beraten. Gibt es da Fördermittel und in welcher Höhe?
Also Existenzgründer bekommen in Thüringen, allgemein muss ich zu der Fördermittellandschaft sagen, die ist sehr, sehr, sehr dynamisch. Dann ist sie viel gegliedert nach EU, Bund, Bundesländern. In erster Linie schaut man dann immer als erstes in das Bundesland, wo derjenige, der Gründer eben herkommt. Und in Thüringen zum Beispiel gibt es immer erstmal den Existenzgründerpass. Da geht man zur IHK oder zur Handwerkskammer, die da auch wirklich sehr freundlich sind und auch ein bisschen unterstützen mit den ersten Schritten in die Selbstständigkeit. Und dem Gründer stehen da gewisse Gelder für mich als Unternehmensberater, aber eben auch von Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar zu. Mhm. Das steht jedem zu.
Also was ich jetzt normalerweise als Gründer bezahlen muss, genau. Ja, kriege ich jetzt eigentlich gefördert.
Genau. Und dann gibt es natürlich...
Wie hoch ist das ungefähr?
Ja, da reden wir über bei Unternehmensnachfolge von um die 2.100 Euro Budget, die man da bekommt und bei einem Existenzgründer von 1.580 Euro. Aber immerhin, damit sind die Wege erstmal bezahlt. Da hat man immer Fachkräfte um sich herum. Das ist das Wichtigste, dass dir ein ordentlicher Rechtsanwalt, ein ordentlicher Steuerberater, ein ordentlicher Unternehmensberater Dinge da sagt. Und daraus ergeben sich ja dann eine Vielzahl anderer Sachen, die möglich sind. Man kann das nicht pauschal sagen, da gibt es dann die Förderung, sondern es hängt darauf an, mit was will er sich selbstständig machen, was will er anschaffen, wie ist sein aktueller Status, ALG 1, ALG 2 oder in Arbeit. Da hängen viele Dinge ran und es gibt da keine Blaupausen.
Wie schätzt du eigentlich so die Altersübergabe? Findet jeder, der in Rente gehen will, Selbstständiger, auch ein Nachfolger? Oder wie gibt es da Zahlen?
Da gibt es Zahlen, die führt die IHK. Mein Gefühl ist, dass sich extrem nochmal gewandelt hat. Vor 5 Jahren war das so, dass die Unternehmer, die auch in die... sag ich mal, in den Ruhestand wollten, in den Wohlverdienten, auch noch das viel Geld bekommen hatten für ihre Firmen und auch viel Geld wollten zum Teil. Das hat sich aus meiner Sicht total gedreht. Ich sehe viele Unternehmer, die sind froh, wenn sie überhaupt einen Nachfolger finden, wenn das geistliche Erbe, die Ideen, vielleicht eben auch ein paar Angestellte und ein paar Sachen überhaupt fortgeführt werden. Das Thema scheint mir schwierig, bietet allerdings jungen Leuten, also hätte ich die Möglichkeit vor 20, 25 Jahren gehabt, so einfach in Anführungsstrichen laufende Unternehmen, gutgehende Unternehmen übernehmen zu können, wäre das ein Traum gewesen. Da liegt aus meiner Sicht, man kann da an der Nachfolgebörse zum Beispiel bei der IHK gehen, aber man kann auch nur die Augen aufmachen. Das bietet Unmengen Chancen meiner Meinung nach für junge Leute.
Was sind deiner Meinung nach die größten Existenzgründerfehler, die gemacht werden?
Das Schlimmste aus der größte Fehler aus meiner Sicht ist Starrsinn vielleicht. Wenn man zu sehr also Euphorie, Liebe zum Detail, zu seinem Produkt, zu seiner Dienstleistung, was man anbieten will, ist wichtig. Aber genauso wichtig ist, das Ganze zu kontrollen, zu hinterfragen, vielleicht mal von dem Weg auch abzugehen, den man sich vorstellt. Also unflexibel zu sein, das ist ein schlimmer Fehler und auch zum Beispiel beratungsresistent zu sein. Nicht nur von mir, sondern Familie, Freunde, erfahrene Unternehmen, Steuerberater, wer auch immer. Das wären die größten Fehler. Ein guter Unternehmer muss schon auch zuhören, vor allen Dingen von Menschen, die Erfahrung haben, die in gewissen Fachbereichen auch einem überlegen sind, sage ich mal, oder detailwissend überlegen sind. Und ja, das sind eigentlich die größten Fehler, die man machen kann, denn man kann dann, man kann sich ja entwickeln, man muss sich entwickeln, man muss auch Fehler machen, aber man muss eben flexibel bleiben und man muss lernfähig sein.
Was sind deiner Meinung nach so die aktuellsten Herausforderungen für auch Unternehmer, Existenzgründer, hast ja beide eigentlich in der Beratung?
Ich sag mal, seit Corona die große Geschichte des Fachkräftemangels, Fachkräftebindung, parallel dazu das Thema Inflation, parallel dazu das Thema die hohen Zinsen, parallel das Thema der hohe Energiepreis. Nach Corona kam gleich der Ukraine-Krieg. Das sind alles so eine Gemengenlage, also ein Gesamtgemisch, was es schon schwer macht, ne? Für Unternehmer, wo einfach viele Probleme einem gegenüberstehen, dem man gegenübertreten muss, wo man innovativ sein muss, um diese einzelnen Teilprobleme, die ich jetzt genannt habe, eben anzugehen und auch lösen zu können.
Jetzt hast du ja das ganze Thema auch Energieberatung. Sag mal aktuell, weil manchmal der ein oder andere will sich im Haus jetzt eine Photovoltaik oder er will sich da irgendwie eine Wallbox bauen, weil er ein Elektroauto. Gibt es da irgendwie Fördermöglichkeiten? Wie sieht da gerade die Landschaft in Thüringen aus?
Auch hier ist es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist eine sehr, sehr, sehr dynamische Landschaft, die sich, ich will nicht sagen wöchentlich, aber doch schon monatlich ändert. Ne? Da fallen Programme von heute auf morgen weg, da kommen neue dazu, da ändern sich Prozentsätze. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Programmen. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele? Also
es gibt zum Beispiel jetzt für den Häuslebauer, der ein Haus saniert, zum Beispiel gibt es die sogenannte Einzelmaßnahme von der BAFA, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Da gibt es zum Beispiel 15% für energieeffiziente Fassade, Dach, Fenster, solche Geschichte. Das Thema Wallbox wird gefördert. Es gibt verschiedene staatliche, Fördermöglichkeiten, die KfW, die BAFA, es gibt ein paar länderspezifische.
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Luftwasserwärmepumpe im Haus einbaue.
Genau, da gibt es Förderungen in unterschiedlichen.
Wie hoch ist das in Thüringen?
Kann man, sind meistens Bundesprogramme.
Ach so, okay.
Und auch da kann man keine Blaupause sagen. Es kommt drauf an, hatte ich eine Ölheizung davor, habe ich eine Gasheizung, was baue ich jetzt für ein Modell ein? Gewisse Modelle sind.
Aber bis zu 40% kann man durchaus gefördert werden.
Ja, natürlich. Mhm. Und man muss es im Einzelfall angucken. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es braucht einen Energieberater oder eine fachkundige Stelle.
Hast du die im Haus bei dir mit?
Wir haben die im Haus, sind aber mit dieser Geschichte, jetzt könnten wir sagen, super, jeder braucht uns, aber das macht dem sind wir manchmal gar nicht gewachsen. Wir haben gar nicht die Zeit, uns für jeden da die Zeit zu nehmen. Und die Fachunternehmer, der Gas-Wasser-Heizungsspezialist, kann das auch, darf das auch ausfüllen. Die haben aber oft auch nicht die Zeit, sich mit solchen Verwaltungssachen zu befassen. Und das ist ein großes Problem bei dieser ganzen Förderlandschaft, den Partner da auch an der Seite zu finden, der dich da begleitet und der dir eben dann gewisse Dinge ausfüllt.
Ich habe ja nun letztes Jahr viel hier in der Fahrschule auf Elektrobasis umgerüstet. Jetzt stellt sich heraus, dass dieses Elektroauto momentan aktuell genauso teuer ist wie der Verbrenner. Der Strompreis ist immer noch relativ hoch und so weiter. Deine persönliche Meinung, so wie du es mitgekriegt hast oder mitkriegst, ist die Energiewende, die wir ja angestrebt haben oder die angestrebt wurde durch die Politik, ist die gescheitert?
Aus meiner Sicht gibt es hier nicht schwarz und weiß oder ja und nein. Und auch das Wort Energiewende sollte man sich rein vom Wortlaut einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich wende, das heißt mal 180 Grad sich drehen, das sehe ich alles nicht, dass das zum einen notwendig war, zum anderen eben schon stattgefunden hat. Das oberste Ziel, was wir alle haben sollten, ist unsere Natur, unsere Gesundheit, unsere Welt, unsere Erde schon irgendwo nachhaltig
zu erhalten.
Aber, und jetzt kommt doch schon ein strenges Aber, meinerseits nur von der Förderlandschaft her, es wird in Deutschland zum Teil viel aufoktroyiert, viel mit der Brechstange versucht zu machen. Und vieles wird nicht zu Ende gedacht und vieles bleibt dann auf dem Weg liegen, wird mit Regeln, Konventionen erzwungen zum Teil. Dadurch ist die Stimmung im Lande diesen doch wichtigen Thema meiner Meinung nach schlechter, als es sein sollte. Ja, viele Unternehmen, viele Privatpersonen wissen eben gar nichts von diesen Fördermitteln, von Hilfen, die sie doch auch bekommen, weil der Staat unterlegt das schon sehr stark. Und das Thema wäre wahrscheinlich allein ein gesamter Podcast wert, weil das ein Riesenfeld ist.
Elektroauto, momentan stagniert es alles. Eigentlich die Verkaufszahlen gehen zurück. Wie schätzt du das ein? Setzt sich das noch durch oder wie ist da so deine Einschätzung?
Ich habe mich am Freitag zufälligerweise mit einem dänischen Freund unterhalten. Die Dänen sind total verrückt auf Elektroautos. Dort geht das durch die Decke. Die wollen nur noch Elektroauto. In Deutschland ist eben ein Fehler gemacht worden aus meiner Sicht, dass das zu früh wollte man da zu viel die Fahrzeiten der Autos, also die Reichweiten waren noch nicht gut genug. Die Ladeinfrastruktur ist immer noch nicht so, wie sie sein sollte. Und aus meiner Sicht, und jetzt, wie du selber schon sagst, der Strompreis aktuell so teuer, aus meiner Sicht ist da viel kaputt gemacht worden für einen Moment erstmal. Und das wird aus meiner Sicht ein paar Jahre dauern, um den Deutschen, der ja auch autoaffin ist, das Auto liebt, da wieder auf die Spur zu bringen.
Wie siehst du deine langfristigen Ziele? Was ist so unternehmerisch bei dir noch zu erwarten? Bist ja noch jung.
Ich sage immer, den Spruch bringe ich immer, Hauptsache wir sind gesund und die Frau hat Arbeit.
Das aber ist, verheiratet bist du ja nicht. Nein, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Nee, nicht verheiratet, aber trotzdem bringe ich den Spruch immer. Also langfristige Ziele ist natürlich trotzdem wirklich gesund bleiben und dann kann man viel schaffen. Aus meiner Sicht ist es schwer, gerade im Unternehmertum ganz langfristige Ziele und Marken zu setzen. Wer hätte uns vor 20 Jahren gesagt, dass wir mit dem Handy bezahlen und sonst was alles können? Ich will da innovativ bleiben. Ich will, muss mit der Zeit gehen, denn nur dann kann ich zum Beispiel ein guter Berater sein, wenn ich natürlich modern bleibe und in dieser ganzen Landschaft, die sich hier ergeben hat, eben dann auch die helfende Hand sein kann für einen Existenzgründer, für einen Nachfolger.
Ich erinnere mich, Lessingstraße, deutsch-chinesische Freundschaft, das war ja auch alles. Ist das jetzt noch aktuell? Hast du das übernommen oder? Ich meine, du sprichst ja auch mehrere Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst du aktuell?
Also ich habe mal 3 Sprachen gelernt. Englisch ist klar, Russisch 7 Jahre und Französisch 3 Jahre. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass Russisch und das Französisch wird dadurch, dass ich das nicht mehr gesprochen habe in den letzten 10, 15 Jahren.
Kommst du aber trotzdem durchs Leben?
Ich komme durchs Leben. Fremdsprachen sind wichtig. Mhm. Die Sprache an sich ist wichtig, sich mit Menschen überall auf der Welt, zu verständigen. Für Texte und so weiter und fort brauche ich das nicht mehr. Das macht der Computer heute. Der übersetzt mir jeden Text aus jeder Sprache, wie ich es möchte.
Was im Übrigen auch eine Herausforderung ist für alle, die neu gründen, aber auch jetzt aktuelle Unternehmer, die ganze KI-Thematik, da ist ja auch relativ viel, was da passieren muss. Aber sag noch mal ganz kurz, deutsch-chinesische Freundschaft.
Also der Vater war früher, immer ganz früher war es die deutsch-finnische Gesellschaft, die dort mit saß. Also da war Kuibu, Partnerstadt von Gera, da wurde relativ viel gemacht. Und dann gab es eben auch mal eine chinesische Studentin und mit Chongqing gibt es eben so eine, das ist eine ganz kleine Stadt von 16 Millionen Einwohnern. da in China, die wir gar nicht kennen hier, sage ich mal, in Gera. Und ja, da gibt es noch Beziehungen. Allerdings muss ich sagen, aufgrund der politischen Entwicklung der letzten Jahre habe ich, also der Vater macht das, ich habe da nichts übernommen, hat das ein bisschen eine Belastung bekommen, sage ich mal. Obwohl es da eigentlich keine Gründe gab. Ganz nettes Mädchen, was hier studiert hat.
Aber, die von sich aus oder was?
Genau, die kam
da nicht mehr, oder was?
Nee, die ist auch noch da. Die ist auch, glaube ich, noch in Deutschland. Aber das ganze Politikum macht das immer schwieriger. Da wird einem Spionage und sonst was unterstellt. Okay. Was eigentlich totaler Quatsch ist, weil das junge Mädchen wurde damals schon ein Dreivierteljahr geprüft, ob es alles sauber ist. Und das war es auch. Und da haben auch Austausche stattgefunden. Man war auch mit einer Thüringer Delegation dort und so weiter und so fort. Mhm. Aber in der aktuellen politischen Situation wird das nicht so gern gesehen mit China, warum auch immer. Und dadurch ruht das ein wenig.
Schade. Jetzt sehe ich manchmal Post auf Facebook bei dir, also jetzt um mal wieder ins Private kurz zu gehen. Also wenn Bayern gewinnt, dann bist du vorne dran und grüßt von der Tabellenspitze. Und wenn Bayern verliert, dann alle Bayern-Gegner gegen Rico, oder?
Ja, wie also ist das? So war das schon immer. Das ist das Los eines Bayern-Fans. Ich habe es mir persönlich gar nicht so gewünscht. Ich bin gar nicht so der Typ Erfolgsfan. Eigentlich stehe ich auch mal auf einem sympathischen Außenseiter. Aber 1986 bin ich zum großen Fußball gekommen. Ich habe Diego Maradona gesehen und habe mich in den Fußballsport als Zuschauer eben verliebt. Und 1987 haben die Bayern, wir waren noch DDR-Bürger, auch gar nicht so gern gesehen, haben die in Wien das Landesmeistercup-Finale verloren gegen FC Porto. Macea Hackentrick, der ein oder andere wird sich noch erinnern. Und seitdem bin ich mit dieser Niederlage zum Bayern-Fan geworden. Mein erstes Spiel im Westen mit meinen Eltern im Olympiastadion, auch ein ganz, ganz glorreiches Spiel, 1-4 zu Hause gegen Stuttgarter Kickers. Also ich bin mit Niederlagen groß geworden. Und auch in der Schule, ich habe natürlich immer das Bayern-Dress angehabt, vor allem nach Niederlagen. Und dann sind natürlich alle aus ihren Löchern gekommen, da der FC Bayern München eben viel gewonnen hat und das fielen natürlich langsamer. Und wenn die mal eins verloren haben, Dann ging es natürlich zur Sache. Hm. Und wer, ich sage immer, ja, wer A sagt, muss dann auch das B vertragen. Und ich bin da auch ein bisschen immer nach sehr weit nach außen. Und da kriege ich halt auch immer mal einen auf die Mütze, wenn sie mal verloren haben.
Schön. Rico, sag noch mal ganz kurz, vielleicht zum Abschluss zwei Dinge. Das eine ist, was würdest du jungen Menschen, wir wollen ja Unternehmertum auch in der Stadt fördern. Und gibt ja nichts Besseres, als unternehmerisch tätig zu sein, zumindest mal aus meiner Sicht, so wie ich das sehe, weil ja das auch viel mit Freiheit zu tun hat und so weiter und mit freier Entscheidungsgewalt. Was würdest du jungen Menschen, die jetzt so überlegen und den Podcast hören, sagen, Mensch, ich würde mich ja auch gerne selbstständig machen, was würdest du denen vielleicht noch mitgeben?
Die sollen sich von fachkundigen Stellen, von mir, von der IHK Handwerkskammer, von erfahrenen Unternehmern, sollen die sich Meinungen einholen. Die sollen ruhig den Fuß ins Wasser halten. So kalt ist das Wasser meiner Meinung nach nicht mehr. Dadurch, dass wir ja heutzutage diesen Fachkräftemangel haben, in dem Dienstleistungssektor viele Probleme haben, hat man aus meiner Sicht unendliche Möglichkeiten. Die hatte man auch vor 30 Jahren, aber da gab es aus meiner Sicht noch viel mehr Konkurrenz vielleicht in der eigenen Stadt und so weiter und so fort. Heute kann man sich mit einer guten Idee, mit einer guten Fähigkeit selbstständig machen, kann auch.
Man muss gar nicht das Fahrrad neu erfinden.
Und das sage ich immer, das Rad muss nicht neu erfunden werden. Man kann nach links und rechts gucken, man kann auch mit Unternehmern, Gleichgesinnten Synergien bilden, Kooperationen bilden, gar nicht so sehr diesen Konkurrenzgedanken. Und jungen Leuten kann ich nur empfehlen, macht, probiert, wie gesagt, seid nicht starrsinnig, hört auf erfahrene Leute und man kann relativ, also man wird Fehler machen, aber man kann relativ schnell erfolgreich sein, man kann frei sein, man kann flexibel sein und wenn es nichts wird, ist man kein schlechter Mensch, da ist man als Mensch nicht gescheitert, sondern dann hat man eine Erfahrung gemacht, dann kann man heutzutage, das war damals auch nicht immer so, problemlos auch wieder in den ersten Arbeitsmarkt eintreten und macht im Angestelltenverhältnis auch wichtige Arbeit und gute Arbeit und von der Warte her.
Wichtiger ist machen statt quatschen.
Das auf jeden Fall.
Mein lieber Rico, danke für dein sehr, sehr interessantes Gespräch, hat mir sehr gut gefallen. Liebe Grüße an die Familie. Danke.
Ich habe zu danken, war wunderbar. Danke.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.